Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Jetzt haben wir noch eine ganz schöne Aufgabe, nämlich, dass wir unsere Amalia, dass wir die segnen. Die kommt nämlich jetzt dann in die Schule, ist schon ganz groß. Und wir freuen uns mit dir, Amalia. Und ich habe gestern mit ihr schon kurz gesprochen, um was es da geht. Da geht es eben darum, dass der himmlische Vater die Amalia mit Weisheit segnen möchte und mit viel Kraft und Geduld, dass sie das alles im Segen Gottes erleben kann. Und wir beten jetzt für dich. Und so wie Jesus den Kindern die Hände aufgelegt hat, wollen wir ja die Hände auflegen. Himmlischer Vater, wir bitten dich in Jesu Namen, dass du der Amalia Weisheit gibst und Freude und Frieden im Herzen, dass sie keine Angst hat, sondern dass sie deine Ruhe und deine Souveränität ausstrahlt, dass sie ein Licht sein darf für die Kinder in ihrer Klasse, dass sie ein Segen sein darf, weil du dein Licht durch sie leuchten lässt. Jesus, du bist das Licht dieser Welt und so bitten wir dich, dass du dieses Licht in der Amalia und durch die Amalia leuchten lässt und dass sie viel Freude hat an ihrer ersten Schultag und für die ganze Schule. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen, Amalia. Hey. Ja, ihr Lieben, wir freuen uns über diesen Sonntag ganz besonders. An der Stelle möchte ich mich auch von meiner Seite nochmal ganz herzlich bedanken für die vielen fleißigen Helfer, die jetzt gestern da beieinander waren. Wir haben so viel schaffen dürfen. Und wir freuen uns richtig, dass wir zur Ehre des Herrn diese Räume heute einweihen dürfen. Und wir hoffen, dass der Herr Freude hat, dass wir Freude haben. An der Stelle möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei meiner Frau, die so viel Geduld hat und dass ich so viel Freiraum habe, hier in das Werk des Herrn investieren zu dürfen. Das ist herrlich. Auch bei der Francesca möchte ich mich bedanken, die auch am Adnan immer so viel Freiheit gibt. Und da freuen wir uns natürlich, dass unsere Frauen so hinter uns stehen. Und es ist auch wichtig, dass wir da einen Frieden haben, dass wir den Rücken frei haben durch die Liebe unserer Frauen und durch die, ja, dass sie uns freisetzen für den Dienst und für die Aufgabe. Herzlichen Dank. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. So, wir haben die ganze Woche ringen, der Adnan und ich schon, für diese Botschaft. Wir haben was ganz Besonderes und ich habe es gestern gesagt, am Freitag musste ich alleine auf den Berg gehen, weil der Adnan kurzfristig einfach keine Zeit gehabt hat. Also habe ich einen doppelten Segen empfangen, ist ja klar. Und ich glaube, dass der Herr uns heute einen wirklich starken Segen zuteilt. Ich glaube, dass heute ein Wendepunkt ist für uns als Gemeinde insgesamt. Wenn wir zurückschauen, was wir die letzten 14 Monate entwickeln durften, was wir erfahren durften in der Weisheit des Heiligen Geistes, aus der Kraft und Einsicht des Wortes heraus, dann sehen wir, wie Gott uns führt. Das ist ganz erstaunlich. Und heute ist für uns alle ein ganz besonderer Tag, weil wir heute eine neue Ära einleiten, sozusagen zur Ehre des Herrn mit diesen Räumen. Und mit diesen Räumen haben wir zugleich auch Kapazität frei, um dass Gott uns weitere Menschen anvertrauen kann. Und ich glaube, das wird er auch machen. Und da möchten der Adnan und ich euch das von unserem Herzen sagen, was wir empfangen haben. Und es passt sowas von klar und sowas von eindeutig in das, was wir auf dem Herzen haben, was wir auch empfangen haben. Das Ganze, was wir heute als Botschaft vorbereiten, wir haben insgesamt 4 Fragen vorbereitet. Um euch nicht zu sehr unter Druck zu setzen, haben wir gesagt, wir machen heute 2 Fragen und die restlichen 2 Fragen nächsten Sonntag. Wir wollen auch die Zeit haben, das verarbeiten zu können, weil ich glaube, dass uns der Herr heute Substanz mitteilen wird als gesamte Gemeinde. Und bevor wir einsteigen, möchte ich kurz ein Wort lesen. Und zwar, das ist Epheser aus dem Brief des Apostel Paulus an die Epheser, Kapitel 3, ab Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist und im inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Wir können uns die Dimension, was hier steht, gar nicht vorstellen. Wir brauchen die Hilfe Gottes, um das zu begreifen, was Gott hier sagt durch den Paulus. Und ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen. Und du bist ein Heiliger. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, bist du ein Heiliger, der zwar noch sündigen kann, aber nicht mehr muss. Das ist das Schöne. Du bist ein Heiliger. Aus Gottes Sicht bist du ein Heiliger. Du bist ein heiliger Tempel für Gott. Dass ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist. Und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Da werden wir nachher noch was erfahren. Und wie Gott sich das vorstellt, das sagt er uns heute. Und wir werden heute eine neue, frische Salbung empfangen vom Herrn. Da bin ich ganz, ganz sicher. Erwarte heute eine neue, frische Salbung, eine Zuteilung von Kraft durch den lebendigen, allmächtigen, einzigen, wahren Gott. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die uns in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Himmlischer Vater, in Jesu Namen kommen wir zu dir und wir danken dir, wie weit du uns gebracht hast, Herr, welches Feuer du in unserem Herzen durch den Heiligen Geist anfachst. Und ich weiß, Herr, dass dieses Feuer heute in allen ganz neu angefacht wird. Und dafür danke ich dir im Voraus. Amen. Amen. So, der Adnan sitzt noch da unten jetzt ganz ruhig, aber der wird gleich auch gefordert sein. Ich möchte eine kurze Einleitung machen. Und zwar, ich möchte reden über die neutestamentliche Segensfülle. Da heißt es, unausforschlich ist der Reichtum Christi, der der Gemeinde zuteil geworden ist. Epheser 3, 8 bis 10. Gewaltig überlegen ist der neue Bund gegenüber dem alten. Das lesen wir im Hebräer 8 und 2. Korinther 3. Der kleinste im Königreich der Himmel ist größer als der größte in der Haushaltung des Gesetzes, im Zeitalter des Gesetzes. Der kleinste im Königreich Gottes ist größer als der größte. Warum? Das werden wir gleich erfahren. Warum? Was für eine unglaubliche Veränderung sich ergeben hat im neuen Bund, was da passiert ist. Glückselig aber eure Augen. Glückselig aber eure Augen. Dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören, denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Wir müssen verstehen, im alten Bund war das Gesetz und die Propheten waren die Akteure, die haben uns die Zukunft vorausgesagt. Das Gesetz hat uns unsere Sünden vor Augen gehalten. Aber die sind jetzt nicht mehr Mitspieler, die sind nur noch Beobachter. Mitspieler sind jetzt du und ich, wir sind im Spielfeld. Wir sind drin. Und der Herr wirkt in dir und uns, durch uns. Und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Wir haben den Segen Abrahams empfangen. Wir wissen aus Galater 3, dass nach dem Kreuz alles anders war. Nach dem Kreuz ist total alles anders. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, ist der Vorhang im Allerheiligsten von oben bis unten durchgerissen. Gott hat eine Sehnsucht. Und die sehen wir sofort nach der Schöpfung. Er ist mit Adam jeden Tag in diesem Garten Eden gewandelt. Er hat Gemeinschaft gehabt mit dem Menschen, den er zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Er hat diese Gemeinschaft genossen. Gott liebt die Gemeinschaft mit dir und mit mir. Und wir sehen das, Gott wollte auch nach dem Sündenfall unter seinem Volk wohnen. Aber es ging nicht mehr, weil er, der gerechte Gott, mit diesen ungerechten Menschen keine Gemeinschaft mehr haben konnte. Die wären sofort gestorben. Wenn der hohe Priester nicht die Rituale eingehalten hat und ins Allerheiligste gegangen ist, ist er tot umgefallen, weil der sündige Mensch vor dem heiligen Gott nicht bestehen kann. Und weil Gott aber trotzdem diese Sehnsucht hat, unter den Menschen zu wohnen, hat er eine Möglichkeit geschaffen, hat gesagt, okay, baut einen Tempel, aber grenzt das Allerheiligste ab, dort ist die Bundeslade und dort bin ich präsent. Aber keiner darf sich mir nahen, nur einmal im Jahr der hohe Priester und dann nur mit Opferritualen und so weiter, wir kennen das. Und jetzt stirbt Jesus am Kreuz und der Vorhang reißt entzwei und Gott sagt, tschüss, ich wohne nicht mehr in der Bundeslade, im Allerheiligsten und wo wohnt er jetzt? Und 1. Johannes 4 sagt es uns, jeder, der Ja sagt zu Jesus, in dessen Herzen wohnt Gott. In dessen Herzen wohnt Gott. Wir sind ein heiliger Tempel. Gott hat uns zu Gerechten gemacht. In ihm, in Christus, kann Gott jetzt, weil du Ja gesagt hast zu Jesus, jetzt kann Gott in dir und in mir leben. Und was das bedeutet, das hoffentlich gelingt uns am Adnan und mir mit der Hilfe des Heiligen Geistes, uns das zu vermitteln, was das bedeutet. Wir werden ganz neu verstehen, was das bedeutet, dass Gott in uns wohnt, der allmächtige Gott. Und bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wenn Gott sagt, hey, schau mal im Supermarkt, die Frau dort, siehst du das? Wie betrübt die ist. Geh mal hin und rede mit ihr. Kann ich ihnen irgendwie helfen? Vielleicht ist ihr Mann gerade verunglückt oder ihr Kind oder irgendwas. Aber Gott möchte durch dich seine Liebe, seine heilende Kraft strömen lassen, wie Ströme lebendigen Wassers, seine Liebe zu den Menschen in einer verlorenen Welt, zu einem verkehrten Geschlecht. Möchte Gott Menschen herausrufen, durch dich und durch mich. Und er möchte dir eine frische, neue Salbung zuteilen, damit du die Kraft und den Mut hast, diese Liebe Gottes durch dich fließen zu lassen. Und wenn deine Nachbarin ein Kind hat, wo der Kopf nicht zuwächst, wo die Schädeldecke offen ist, dann bete in Jesu Namen zum himmlischen Vater, dass dieses Kind geheilt wird und erwarte, dass Gott was macht. Erwarte es. Weil bei Gott ist kein Ding unmöglich und er wohnt in dir und in mir. Und Gott möchte eine neue Ära. Wir haben viel apologetisch entwickelt. Wir haben viel Schwärmerei, Krampf, alles entmüllt die letzten 14 Monate. Aber jetzt glaube ich, möchte Gott eine neue Ära freisetzen, dass wir erkennen, Gott wohnt in uns. Der allmächtige Gott wohnt in uns und er möchte, wo du bist, ist Jesus, weil er wohnt durch seinen Geist in dir und in mir. Wo du bist, ist Gott, weil er wohnt durch seinen Geist in dir und in mir. Und wo Gott ist, da ist Friede. Wo Gott ist, da ist Lösung und nicht Problem. Wo Gott ist, da ist Freude. Weißt du, eine Liebe in uns, die ohne Bedingung liebt. Ohne Bedingung. Auch was nicht liebenswert ist. Der Mensch ist in der Lage, das, was liebenswert ist, zu lieben. Aber Gott möchte das lieben, was nicht liebenswert ist. Mit einer Freude, die unabhängig ist von Umständen. Mit einem Frieden, mit einem tiefen Frieden, der uns als Bollwerk in dieser verlorenen Welt stehen lässt. Als Licht. Das möchte Gott. Und da bin ich ganz sicher, das wirst du heute mitnehmen aus dem Gottesdienst, wenn du offen bist. Die Stellung der Gemeinde ist weit höher als die Stellung Israels als Nation. Manchmal sind wir in die falsche Richtung geführt und wollen Israel anbeten. Wir sind weit höher. Wir sind eine einmalige Institution als Geheimnis zu Pfingsten entstanden, wo Gott den Heiligen Geist in uns, nachdem Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, aufgefahren ist, hat Gott den verheißenen Heiligen Geist gesandt in unsere Herzen, der da ruft, Abba Vater! Abba Vater, was für eine Beziehung zu Gott. Das haben nur wir Christen. Abba Vater, so nah ist uns Gott. Und wir werden genauso als Geheimnis wieder verschwinden, wenn Jesus kommt, um uns zu sich zu holen, in die Wohnungen des Vaters. Geheimnis beim Start, Geheimnis am Ende. Und dann wird Gott seinen Zorn über diese Welt, die ihn ablehnt, ausschütten. Und schade, wenn du dieses Gnadenangebot nicht annimmst. Und der Zorn Gottes ist momentan nur zurückgehalten. Viele Menschen glauben, der liebe Gott ist auch der liebe Gott. Aber Gott muss Sünde bestrafen. Es geht nicht anders. Der gerechte Gott kann die Sünde nicht wegwischen. Er kann nicht. Aber die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus Christus. Und wer dies annimmt, der muss selber nicht mehr bestraft werden. In Christus sind wir gerechtfertigt. Der Ungerechte durch den Gerechten. Er hat unsere Schuld und Sünde auf ihn gelegt und Jesus Christus, Gott in Christus, ist ans Kreuz gegangen und hat für dich und für mich die Todesstrafe auf sich genommen, auf dass wir leben können. In ihm leben wir. Und alle Religion muss da verstummen, weil Gott durch Christus in uns lebt. Und nimm es um Gottes Willen an für dich. Und wenn du dich entfernt hast, komm zurück zu Jesus. Nimm seine Gnade an, weil Gott muss Sünde bestrafen. Der gerechte Gott muss Sünde bestrafen. Und wenn du wissen möchtest, wie das ausschaut, dann lies mal Offenbarung. Und der Herr legt so eine Liebe in uns hinein, die sich ausstreckt nach den Menschen in unserer Zeit, in unserer Welt. Und sagt, lasst euch doch versöhnen mit Gott, um Gottes Willen. Ich bin hier ein Botschafter an Christi Stadt und Gott streckt sich aus nach dir, lasst dich versöhnen mit Gott. Okay, das ist der Wendepunkt. Haben wir es verstanden? Das ist mein Wendepunkt. Das habe ich am Freitagnachmittag, wo ich am Berg hochgegangen bin, hat der Heilige Geist mir ganz klar gesagt, jetzt ist ein Wendepunkt. Jetzt wird eine neue Salbung, eine neue Kraft ausgegossen. Und der Herr wird Menschen erreichen durch dich und durch mich. Er wird Menschen erlösen. Und der Herr wird diesen Raum füllen. Stille haben wir noch. Halleluja! Gib mir an Jesus einen Applaus. Halleluja! So, jetzt kommen wir zu dem, wo der Adnan und ich ringen. Und ich kann euch sagen, es ist so, ganz egal, in welchem Teil des Leibes Christi wir stibitzen, ganz egal, wo wir uns informieren, wir kommen jetzt zu einem Thema, wo jeder sagt, das ist das schwierigste Thema überhaupt. Und wir haben irgendwie immer das Bestreben, wir zwei, dass wir immer wieder schauen, wo sind die nächsten Fettnäpfchen. Und da dreht man dann rein. Wo sind die nächsten Herausforderungen? Komisch. Aber ich sage euch, das, was der Heilige Geist uns an Offenbarungslicht geschenkt hat, jetzt nach diesen 14 Monaten und in dieser Woche, wo wir gerungen haben, das wird dir Licht geben. Da bin ich ganz sicher, es wird dir Licht geben. Du wirst vieles verstehen, was wir selber nicht verstanden haben, bis zum Anfang dieser Woche. Aber wo der Heilige Geist uns Offenbarungslicht gegeben hat. Und das wird dir richtig nochmal eine neue Salbung zuteilen. So, die Bibel spricht ja von Gaben. Um welche Gaben geht es da? Die erste Frage, die wir haben, hat jeder eine Gabe? Und geht es dabei um natürliche oder geistliche Gaben? Hat jeder eine Gabe? Und was ist da gemeint? Natürliche Begabungen oder geistliche Begabungen? Zweite Frage, welche Geistesgaben gibt es? Wofür sind diese und wer erteilt die? Wie kann ich unterscheiden, ob der Heilige Geist wirkt oder ein Irrgeist der Finsternis? Wie kann ich das unterscheiden? Wer ist hier am Wirken? Und vierte Frage, wann, welche, wofür und wie viele Gaben bekommt ein Christ? Also herausfordernde Fragen. Ich hoffe, du erkennst das, wie herausfordernd das ist. Und jetzt möchte ich die erste Frage gleich einmal an den Adnan stellen. Adnan, meine erste Frage ist an dich, hat jeder eine Gabe? Und geht es dabei um natürliche oder geistliche Gaben?
Wir haben von Reinhold vorhin bekommen, gehört über den Heiligen Geist, über die Geistesgaben und über das, was wir auch in den letzten Monaten studiert haben. In der Regel wird der Heilige Geist in den meisten Gemeinden, abgesehen von den charismatischen Gemeinden, stark ausgeblendet. Das ist irgendwie gewisse Mystik. Ja, was ist der Heilige Geist? So weiter. Und bei seinen Gaben, weil das Thema Heiliger Geist nicht besonders studiert wird anhand der Schrift, werden auch seine Gaben entweder verdrängt in dem einen Bereich oder ja, je nach Gutdünken platziert. Aber wir wollen eigentlich nicht schauen, was der eine macht oder der andere macht. Wir haben gesagt, wir wollen, wenn wir was wissen wollen, dann in der Schrift schauen. Was sagt uns Gott durch sein Wort über die eine oder die andere Frage, die wir haben? Gott ist durch sein Wort uns offenbart worden. Jetzt stellt sich die Frage, wir reden immer von Gaben. Jeder hat mindestens eine Gabe. Da haben wir gesagt, wer eine Gabe hat, diese Gabe bewirkt automatisch eine Aufgabe. Und jetzt stellt sich die Frage, was meint man eigentlich, sind natürliche Gaben oder Geistesgaben? Und dann habe ich von Johannes gehört, glaube ich, sagt beides. Stimmt auch. Ja, wie können wir das unterscheiden jetzt? Du hast die Gabe. Ja, jeder hat eine Gabe. Das ist ja keine Voraussetzung, dass er ein Christ ist. Also wir sehen, in der Schöpfung sind natürliche Gaben auch angelegt bei jedem Menschen. Und der Mensch kommt auf die Welt in der sündigen Gestalt. Der wird geboren, da ist die Sünde dabei. Und das ist auch wichtig, dass wir immer vor Augen halten, was da passiert ist mit dem Tod Jesu und mit seiner Auferstehung. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, über das Herrschen der Sünde in unserem Leben, und die Sünde bringt uns den Tod. Oder das Herrschen der Gnade in unserem Leben, die uns gerecht macht und uns das ewige Leben bringt. Das ist immer wichtig zu unterscheiden. Und die Gnade ist da, aber wenn ich sie nicht annehme, habe ich sie nicht. Da bleibt nur eins, dass die Sünde in unserem Leben herrscht und dass wir den Tod verdient haben. Das ist in der gesamten Schrift, immer überall, immer wieder, in jedem Brief, fast in jedem Kapitel. Die Sünde herrscht und das ist der Weg zum ewigen Tod. Zunächst geht es darum, dass jeder Mensch bei seiner Geburt von Gott Begabungen und Talente bekommen hat. Dies ist bereits in der Schöpfung angelegt, ja in unserem Erbgut enthalten, wie zum Beispiel Intelligenz, Geschicklichkeit, musikalische Begabungen und so weiter. Aber dadurch, dass die Sünde in einem von Geburt an herrscht, sind diese Begabungen grundsätzlich von der Sünde beherrscht. Und jeder, der eine Gabe hat, hat eine Aufgabe. Und jeder dient, ob er will oder nicht, im Endeffekt der Sünde. Weil wir haben nur zwei Reiche, ein Reich des Lichts und ein Reich der Finsternis. Und diese tollen Begabungen, und da gibt es unendlich viele traurige Beispiele in der Menschheitsgeschichte, wo viele Menschen mit wirklich riesen tollen Begabungen ein riesen Unheil über die Menschheit gebracht haben. In jeder Hinsicht, in jedem Bereich. Also eine Begabung, die natürlich in der Schöpfung angelegt ist, heißt nicht automatisch was Gutes. Umgedreht, solange der Mensch nicht bereit ist, mit Jesus zu sterben und mit ihm aufzuerstehen, dann ist er unter der Herrschaft der Sünde. Weiterhin wissen wir, dass jeder, der Buße getan hat, Jesus als Herrn angenommen, sich taufen ließ und sein Leben Jesus übergeben hat, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat und somit ein wahrer gläubiger und geistlicher wiedergeborener Mensch ist. Die Gabe des Heiligen Geistes empfangen hat. Hier müssen wir unterscheiden. Hier wird nicht von den Gaben des Heiligen Geistes gesprochen, sondern dass der Mensch den Heiligen Geist als Gabe empfangen hat. Das ist von Gott uns gegeben. Wir sind mit allem geistlichen Segen gesegnet. Wie? Durch den Heiligen Geist. Gott wohnt in uns und dadurch haben wir allen geistlichen Segen. Mehr geistlichen Segen als Gott gibt's nicht. Ja, du hast weniger geistlichen Segen als ich. Stimmt nicht. Gott ist gleich in uns allen. Der geistliche Segen ist in uns allen gleich. Der Unterschied ist nur, wie weit wir Gott erlauben, in uns Raum zu gewinnen. Apostelgeschichte 2,38, da sehen wir die allererste evangelistische Rede im Neuen Bund von Petrus. Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. In diesem einen Vers ist so viel eingepackt, in dem einen Satz von Petrus, dass wir hundertprozentig davon ausgehen können, nicht zu 99%, das sind nicht seine Worte. Petrus ist ein Fischer. Der ist kein Theologe. Wenn wir von Paulus sprechen würden, könnte man sagen, er hat viel gelernt. Petrus hat fast gar nichts gelernt, was Theologie anbetrifft. Ganz wenig als ein anständiger Jude, der seinem Beruf nachgegangen ist, hat seinen Betrieb gehabt. Aber so einen Satz, wo die Weisheit Gottes in unermesslichen Größe dort zusammengebracht wird, in einem einzigen Satz, kann nicht ein Mensch von sich sagen. Tut Buße. Also ihr seid in einem Weg, auf einem Weg, in einer verkehrten Richtung. Ihr müsst um 180 Grad zurück. In eurem Leben herrscht die Sünde. Ihr müsst den anderen Weg einschlagen, wo die Gnade herrscht. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Das ist nur einfach kurz gesagt. Paulus schreibt viele, viele Briefe und viele Kapitel über den einen kleinen Satz. Lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Weil das so wichtig ist, diese Botschaft, die Petrus als allererste der Menschheit verkündet hat, so gewaltig, dass Paulus viele Briefe, viele Kapitel alleine über diesen Satz schreiben musste. Was heißt, lasst euch taufen auf den Namen Christi. Das hören wir auch überall, mal mehr, mal weniger, manchmal gar nicht. Die Taufe auf den Namen Jesu Christi, das ist symbolisch in den Wasser, ins Wasser rein und aus dem Wasser wieder raus. Wenn wir uns auf den Namen Jesu Christi taufen lassen, dann sind wir bereit, und das tun wir auch, dass wir mit Jesus unser altes Wesen kreuzigen lassen, sterben, mit Jesus eins machen in seinem Tod und mit Jesus auferstehen zu einem neuen Menschen und uns in der Auferstehung eins machen mit Jesus. Das ist die Taufe auf den Namen Jesu Christi. Das müssen wir auch immer wieder vor Augen führen, weil das uns in der gesamten Schrift, gerade bei Paulus, aber bei den anderen Aposteln sehen wir auch, lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Die alte Natur ist gekreuzigt, ist gestorben. Wir leben zwar in unserem Fleisch noch, unser Fleisch begleitet uns, aber da haben wir vorhin auch gehört, die Herrschaft der Sünde, was ist passiert, wenn wir mit Jesus gekreuzigt und gestorben, mit ihm wieder auferstanden, da ist eins passiert, die Herrschaft der Sünde ist gebrochen und einmal für allemal gebrochen, weil Jesus nur einmal für allemal gestorben ist und wir mit ihm, wir werden nicht ein zweites Mal sterben. Wir werden jeden Tag neu unser Kreuz tragen, aber wir werden nicht jeden Tag gekreuzigt. Die Kreuzigung mit Jesus Christus und die Auferstehung mit Jesus Christus ist eine einmalige Sache. Und in dem Vorgang ist die Sünde hat ihre Herrschaft in unserem Leben verloren. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir können noch, wenn wir nach dem Fleisch wieder handeln, in dem wir noch leben. Unser Geist lebt in diesem Fleisch. Aber es ist wichtig, dass wir wissen, was da passiert ist. In dem Moment, wo wir sagen, wir lassen uns auf den Namen Jesu Christi taufen, wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm auferstanden. Die Sünde hat ihre Herrschaft über uns verloren, einmal für allemal. Nie wieder. Und die Gnade hat die Herrschaft in uns. Und die Gnade, haben wir ja vorhin gelesen, die Gnade bewirkt, dass wir jetzt gerecht sind vor Gott. Und diese Gerechtigkeit ist verbunden mit der Vergebung unserer Sünden. Und das Ganze führt zum ewigen Leben. Und nur durch unseren Herrn Jesus Christus entstanden. Dass wir verstehen, was ist eigentlich, wenn er sagt, lasst euch auf den Namen Jesu Christi taufen. Sagt er hier, lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Ohne diese Taufe werden die Sünden nicht vergeben. Die Sünde wird die Herrschaft über uns für immer haben, wenn wir diese Taufe nicht haben. Da führt kein Weg vorbei. Also erstmal die Entscheidung, Buße zu tun, dann die Taufe auf den Namen Jesu Christi. Und diese Taufe bewirkt, dass unsere Sünden vergeben sind. Wir sind gerecht gemacht worden. Die Herrschaft der Sünde ist weg. Die Herrschaft der Gnade ist da durch Jesus Christus. Und dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Gott kann gar nicht zu uns reinkommen. Der kann bei uns nicht einziehen, wenn wir noch nicht gerecht gemacht wurden. Geht gar nicht, haben wir vorhin auch gesehen. Wenn wir nicht gerecht sind, Gott ist heilig, wenn er uns nicht durch die Gnade, die Herrschaft seiner Gnade, uns gerecht und heilig gemacht hat, kann er nicht einziehen. Wenn er einzieht, sind wir tot. So, das wissen wir über Jahrtausende aus der Schrift. Er muss uns vorher heilig machen, dann kann er mit seiner Heiligkeit in uns einen Tempel haben und da drin wohnen. Johannes 3,3 lesen wir, als Nikodemus, der Schriftgelehrte, zu Jesus in der Nacht kam und hat Jesus Fragen stellen wollen. Da antwortet Jesus und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht vom Neuen geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das sieht hier. Das ist die neue Geburt. Weil in dem Moment, wo wir gerecht geworden sind, kommt der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Geist des Vaters, der Geist des Sohnes in uns hinein. Und dann haben wir einen neuen Geist. Dann sind wir neu geboren. Der Prozess der Neugeburt passiert nicht am Anfang, sondern am Ende von dieser Kette. Deshalb haben wir auch vor einiger Zeit gesagt, es geht nicht, dass man kommt und sagt, komm Jesus, zieh in mein Herz ein und ich bin jetzt neu geboren. Zuerst muss ich Buße tun. Ich muss die Entscheidung treffen, dass ich jetzt mein Leben ändere. Ja, was bedeutet das? Ja, die Taufe auf den Namen Jesus Christus. Bist du bereit, dein altes Leben mit Jesus zu kreuzigen, mit ihm zu sterben und mit ihm aufzuerstehen? Das ist eine Lebensentscheidung. Das ist ja keine wichtige Entscheidung, das ist eine Lebensentscheidung. Und das muss jeder vorher erkennen. Und da sagt Jesus in mehreren Zusammenhängen immer wieder, bevor du diese Entscheidung getroffen hast, ob ich in dein Herz einziehe, ob der Heilige Geist zu dir kommt, musst du vorher überlegen, was das kostet. Das kostet dein altes Leben. Du wirst einmal für allemal sterben. Dein Leben kreuzigen, mit Jesus Christus auferstehen. Und weil das nur einmalig ist, wenn man dieses unermessliche Ereignis einmal verworfen hat, gibt es kein zweites Mal. Das ist das einzige Ereignis, was sich nicht wiederholen lässt. Die Wiedergeburt, die Notwendigkeit der Wiedergeburt ergibt sich aus der Unfähigkeit des natürlichen Menschen, das Reich Gottes zu sehen oder hineinzukommen. Der natürliche Mensch kann das nicht. Die Wiedergeburt entsteht durch den Heiligen Geist. Wie soll der natürliche Mensch den Heiligen Geist empfangen? Er ist gar nicht in der Lage, überhaupt vom Heiligen Geist irgendwas zu vernehmen. Er ist nicht in der Lage, Gott zu erkennen. Allein durch den Glauben werden wir in die Lage versetzt, Gott zu erkennen, Ja zu sagen. Und der Glaube ist kein eigener Verdienst, der Glaube ist an sich auch ein Gnadengeschenk. Wie begabt, moralisch oder gebildet oder natürlicher Mensch auch sein mag, er ist doch völlig blind und die geistliche Wahrheit und unfähig in das Reich hineinzugehen, denn er kann Gott weder gehorchen, noch ihn verstehen, noch ihm gefallen, noch ihn überhaupt erkennen. Da kann er gar nicht gehorchen, wenn er ihn gar nicht erkennen kann. Deshalb haben viele gar kein Bewusstsein zu der Sünde, wenn sie Gott gar nicht kennen. Wenn sie das Gesetz ablehnen, das Gesetz offenbart die Sünde der Menschen. Wenn sie das Gesetz ablehnen und Gott gar nicht kennen, dann haben sie gar kein Bewusstsein für die Sünde. Was ist die Sünde? Jetzt habe ich auf irgendeinen Knopf gedrückt. Zunächst haben wir vom Heiligen Geist neues geistliches Leben empfangen und sind mit dem Heiligen Geist versiegelt. Wir sind hineingetauft in den Leib Christi durch die Taufe im Heiligen Geist. Jetzt will ich einmal einen Schritt zurück machen zu dem Zeitpunkt oder zu der Zeit, bevor wir den Heiligen Geist empfangen haben. Ein Mensch mit seinen Gaben. Über diese Gaben herrscht die Sünde. Die gleichen Gaben, in dem Moment, wo ich mich für Jesus entschieden habe, Buße getan habe, den Heiligen Geist empfangen habe, werden diese Gaben, diese Begabungen, diese Talente, die in der Schöpfung angelegt sind, unter die Herrschaft der Gnade gestellt. Wie? Ja, wir sind erkauft. Das dürfen wir nicht vergessen. Dieser Vorgang, dass wir mit Jesus gekreuzigt sind und mit ihm wieder auferstanden sind, ist auch kein Verdienst von uns. Das können wir gar nicht tun. Das tut auch gar keiner im Sichtbaren, dass wir gekreuzigt sind und wieder auferstanden sind. Das ist wieder ein Geschenk. Dieses Geschenk, sagt uns auch Paulus, durch Jesus Christus bewirkt. Er hat uns mit seinem Blut erkauft, dass wir in der Lage sind, mit ihm zu sterben. Das ist ein Vorrecht, mit ihm zu sterben, mit ihm aufzuerstehen. Und dieses Vorrecht hat uns Jesus Christus mit seinem Blut verschafft. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. Wenn er uns erkauft hat, dann hat er natürlich auch die natürlichen Gaben auch erkauft. Wir sind sein Eigentum, wir sind ein Volk des Eigentums. Also die Gaben, die bei uns in der Schöpfung angelegt sind, sind sein Eigentum jetzt. Wir können nicht sagen, ja, ich habe einen neuen Geist und das ist jetzt dein Eigentum, aber der Rest, was ich in der Schöpfung angelegt bekommen habe, das behalte ich für mich. Geht nicht. Wir sind komplett sein Eigentum. Und diese natürlichen Gaben sind auch sein Eigentum. Und was passiert jetzt mit dem Heiligen Geist? Das ist auch eine Gabe Gottes, dass er in uns wohnt. Durch ihn haben wir die Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren, zu Gott zu beten, Gott zu bitten, von Gott zu empfangen. Und Gott wird uns dann seine übernatürlichen oder seine geistlichen Gaben zusätzlich geben. Also die natürlichen Gaben sind geheiligt und jetzt bekommt jeder, wie Gott will, nicht wie wir wollen, genauso wie natürliche Gaben. Kein Mensch von uns hat vorher bestimmen können, was er für Begabungen in der Schöpfung oder in seiner Geburt mit auf den Weg bekommt. Das entscheidet nur Gott. Und das Gleiche bei den geistlichen Gaben. Kein Mensch, weil wir haben hier eine natürliche Geburt und hier haben wir eine geistliche Geburt. Und da unterscheidet sich nicht, dass Gott beides schafft. Und beides, in beiden Geburten legt Gott die Begabungen und die Gaben dort an. Er gibt es ihnen. Wir können das nicht. Wir können bitten. Das sollten wir auch. aber kommt alles von Gott. Und was er uns gibt, wie er will. Er weiß, was du für deinen Auftrag jetzt brauchst und er wird dir diese Aufgabe geben. Er weiß, wo du jetzt bist und er wird dich gebrauchen, die geistliche Gabe, die er dir schenkt, zu dem Zeitpunkt oder für längere Zeitspanne geben, damit du den Auftrag, den du von ihm empfangen hast, auch ausführen zu können. 1. Korinther 12, 7 lesen wir, denn wir wurden alle in einem Geist zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen, Knechte oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Und dass wir den Heiligen Geist empfangen haben und wir einen neuen Geist jetzt inzwischen bekommen haben, bedeutet auch automatisch, dass wir jetzt ein Glied im Leib Christi geworden sind. Wir gehören zu einem Leib, mit einem und dem gleichen Geist getränkt, von ihm erfüllt. Wir brauchen natürlich immer wieder die Erfüllung, dass er immer wieder mehr Raum bekommt, aber der gleiche Geist, Gott ist in uns, der gleiche Geist, mit einem einzigen Haupt, Jesus Christus. Zugleich mit dem neuen geistlichen Leben hat jeder von uns auch geistliche Gnadengaben. Und da werden wir jetzt nachher schauen, was das heißt, Gnadengaben. Wir hören sehr oft Geistesgaben, Gnadengaben. Da würde ich nachher die Frage auch an Reinhold stellen, was ist eigentlich der Unterschied? Wir lesen in Römer 12, 6, Gott hat jedem von uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Und 1. Korinther 7, 7 lesen wir, ich wünsche daher, sagt Paulus, alle Menschen wären wie ich. Er ist sehr dankbar für die Gaben, die er hatte, die er empfangen hat, merkt man. Und deshalb wünscht er, dass jeder diese Gaben auch bekommt. Doch jeder hat seine eigenen Gnadengabe, seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Und jetzt möchte ich die Frage an Reinhold weitergeben und möchte ich fragen, welche Geistesgaben gibt es, wofür sind diese und wer erteilt sie? Wir wollen ein bisschen mehr hören. Jetzt Geistesgaben, Gnadengaben, Gaben des Heiligen Geistes, ist das alles das Gleiche? Wie kann ich das überhaupt verstehen? Wer bekommt was, wie, wo? Bitte, Reinhold.
Adnan, vielen Dank. Aus Zeitgründen werde ich da jetzt abbrechen, weil das war so eine Fülle, Adnan, das war so erschöpfend und ich glaube, mehr packen wir heute nicht. Wir machen nächsten Sonntag weiter, aber ich habe noch was vor mit euch. Seid ihr noch bereit für eine Sache noch? Ich möchte, dass wir gemeinsam beten, dass Gott uns in der Kraft des Heiligen Geistes eine neue Salbung zuteilt, ein neues Feuer entfacht in unserem Herzen, dass wir das verstehen ganz tief in unserem Herzen, dass der allmächtige Gott in unserem Herzen wohnt und dass wir ihm Freiraum geben, dass wir Gott erlauben, dass er in uns und durch uns wirken kann. Weil das ist der Wendepunkt. Ich glaube, dass Gott uns ganz neu erfüllen möchte in der Kraft seines Heiligen Geistes und dass diese Kraft und seine Liebe wie Ströme lebendigen Wassers hinausfließen.
Es ist eines der mächtigsten Bilder, finde ich, und auch die schönste Geschichte mit aus dem Alten Testament, aus 1. Könige 18, wo Elia auf dem Karmel ist. Ich will kurz, bevor ich dieses Verslein vorlese, einfach ganz kurz die Geschichte nochmal für alle umreißen, um was es geht. Israel hat sich unter Ahab und Isabel von Gott abgewandt, sind Baals Propheten nachgefolgt und Elia war ja der einzige von Gottes Propheten, der übrig geblieben ist und der wurde von Gott, nachdem er den Himmel verschlossen hat für 3,5 Jahre vom Regen, wurde er von Gott am Bach Kerit verborgen. Und dort wurde er von Raben gesättigt. Und dann war die Zeit, dass Gott gesagt hat, du darfst jetzt wieder auftreten. Ich will den Himmel wieder öffnen, will es regnen lassen. Und er hat zu diesem Gottesurteil auf dem Karmel aufgerufen. Er hat gesagt, versammelt du, Isabel, hat er zum König Ahab gesagt, sagt deiner Frau, sonst ihre ganzen Propheten, vom 850, vom Baal und von der Aschera und alles am Karmel versammeln. Und ich komme dazu und dann machen wir beide unser Opfer und schauen, welches Opfer Gott annimmt. Und die lange Geschichte, kurzer Sinn, die Propheten des Baal haben dann ihren Altar aufgemacht und haben gesagt, es war die Bedingung, dass kein Feuer angelegt wird, sondern Gott sollte mit Feuer antworten. Der Gott, der der wahre Gott ist, der Gott der Baals Propheten oder der Gott Israels. Die haben den ganzen Tag gemacht und getan, haben getanzt um den Altar rum, um ihren Opferstier. Und dann haben sie sich geritzt. Bei den Sunniten ist es, glaube ich, kann man das auch zu Opferfesten sehen, dass sie tanzen, sich in Ekstase tanzen, sich peitschen und ritzen, bis das Blut runterläuft. Schieten, sorry. Und es ist nichts passiert. Und Elia hat sie verspottet, hat sich lustig gemacht, hat gesagt, vielleicht ist euer Gott austreten gegangen, müsst ihr mal lauter rufen oder er schläft. Und hat sich das bis Nachmittag angeschaut und dann hat Elia den Altar des Herrn aufgebaut. Und ich habe das so als das Bild empfangen, was in die Zeit, wo wir jetzt gehen, hier auch mit den neuen Räumen, sind nicht nur die neuen Räume jetzt fertig geworden, glaube ich, zur Zeit, wo Jesus gewollt hat, sondern es ist alles in seinem Timing. Wir haben jetzt 14 Monate Trainingseinheiten bekommen, Offenbarung, überwiegend durch Reinhold Adnan, durch die Berggänge. Aber es ist ja auch vielfach alles bestätigt worden, dass wir in eine neue Zeit gehen. Und er hat den verschütteten oder den Altar des Herrn aus 12 Steinen für die 12 Stämme Israels wieder aufgebaut. Und dann steht in Vers 36, 1. Könige 18, dann hat Elia gebetet. Nachdem er noch das Opfer mit Wasser übergossen hat, Wasser, was überhaupt nicht verfügbar war eigentlich, wo sie viel für geben mussten, hat einen Graben rumgemacht, hat über alles Wasser gegossen, das Holz nass gemacht, er hat den Graben voll Wasser gemacht. Es war alles patschnass. Und dann hat er gebetet. Und es ist eigentlich ganz kurz und knapp. Und es geschah zu der Zeit, da man das Speisopfer opferte, da trat Elia, der Prophet, dazu und sprach, Jehova, oder Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute werde kund, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Knecht und dass ich nach deinem Worte alles dieses getan habe. Antworte mir, Jehova, antworte mir, damit dieses Volk wisse, dass du, Jehova, Gott bist und dass du ihr Herz zurückgewendet hast. Da fiel Feuer Jehovas herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, und leckte es auf. Und das ganze Volk sah, dass es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, Jehova, er ist Gott, Jehova, er ist Gott. Und Elia sprach zu ihnen, greift die Propheten des Baal, keiner von ihnen entrinne. Ein Gebet, ein Satz. Weil was ich empfangen habe, ist, Elia konnte mit einem einfachen Gebet Feuer vom Himmel fallen lassen, weil er Beziehung zum Vater hatte. Und diese Beziehung ist, was Gott in uns aufbauen möchte, dass wir Feuer für die Welt sind. Nicht, dass wir alles verzehren lassen hier, sondern dass wir Menschen in Brand setzen, die sich abgewendet haben längst von Gott in Deutschland. Das ist unsere Aufgabe.
Danke, Frank. Vielen Dank. Ein kurzes Wort habe ich, dann möchte ich beten und dann möchte ich den Bernhard bitten, dass er uns noch ins Abendmahl führt. Wir sind noch ganz gut in der Zeit. Ich möchte uns ein kurzes Wort noch lesen, auch von Paulus an die Kolosser, Kapitel 1, Vers 9. Deshalb hören auch wir nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet. In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. In Gott ist alle Weisheit. Um des Herrn würdig zu wandeln, dass die Menschen erkennen, der ist anders. In der Nachbarschaft, in der Familie, am Arbeitsplatz. Was ist mit dem? Der ist anders. Dass die Liebe Gottes strömen kann wie Ströme lebendigen Wassers in eine verlorene, finstere, verzweifelte Welt hinein. Dass wir von Gott Liebe empfangen, Freiheit, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dass die Menschen erkennen, da ist was anders mit dem. Wir werden mit diesem Wendepunkt nicht mehr so sehr über Jesus reden, sondern wir werden ihn offenbaren, wir werden ihn zeigen, wie er ist. Jesus wird sich zeigen durch dein Leben, er wird sich zeigen. Die Menschen werden Christus in dir erkennen und das ist der Wendepunkt. Und die Menschen werden erkennen, bei dem ist Hoffnung, der hat Hoffnung. Bei dem ist Friede, da ist Liebe, der interessiert sich für mich und meine Situation. Der ist nicht egoistisch noch Selbstverwirklichung aus, der möchte Jesus den Menschen vermitteln. In zu allem Wohlgefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsend durch die Erkenntnis Gottes. In Gott ist alle Weisheit und Erkenntnis. Und weil Gott in uns wohnt, gibt er uns Weisheit. Gekräftigt mit aller Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit. Zu allem Ausharren, aller Langmut, mit Freuden dem Vater danksagen, der euch fähig gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Was für eine Freude. Geschwister, lasst uns voller Freude sein, weil Gott in uns wohnt, weil der Heilige Geist uns erfüllt, weil die Liebe, die Weisheit und die Kraft Gottes in uns ist und durch uns strömt, dass wir der Welt Hoffnung bringen dürfen, Perspektive, Zuversicht und Mut bringen dürfen, weil Gott durch uns fließt und Gott durch uns wirkt. Und das dürfen wir erwarten. Und das möchte ich für uns beten, dass das passiert. Amen. Lasst uns aufstehen miteinander. Halleluja. Halleluja, himmlischer Vater. Danke. Danke für den Impuls. Danke für das, was du dem Adnan und mir gegeben hast. Danke, was du den Geschwistern gegeben hast, am Ralf, am Frank und jedem von uns ins Herz jetzt gibst. Und Vater, wir strecken uns aus. Lass uns unsere Hände nach oben recken. Wir strecken uns aus. Erfülle uns ganz neu mit deinem Geist. Komm, Geist Gottes, erfülle uns, Vater, erfülle uns mit deinem Geist. Herr Jesus, hilf uns, deine Gesinnung zu haben, dein Wesen anzunehmen, deinen Auftrag zu verstehen und gib uns deinen Geist, Herr, dass Ströme lebendigen Wassers in uns sind und durch uns fließen, dass wir dieser Welt Hoffnung bringen dürfen. Dass du uns ganz neu ausrichtest, Herr, an dem, was du vorbereitet hast, an den vorbereiteten Werken. Und ich bitte dich jetzt, Vater, dass du jeden Einzelnen mit deinem Geist ganz neu erfüllst, dass du jedem eine neue Salbung zuteilst, Vater. Neue Kraft, neue Liebe, neue Hoffnung, neue Zuversicht. Und dass jeder das Licht empfängt, das du in Christus Jesus in diese Welt gebracht hast. Jesus, du hast den größten Anspruch erhoben, den je ein Mensch erhoben hat. Du hast gesagt, ich bin das Licht dieser Welt. Und Jesus, du hast uns den größten Auftrag gegeben, der je erteilt worden ist. Ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Das wollen wir nicht vergessen, Herr. Amen. Amen. Halleluja. Nehmt bitte Platz. Amen. Halleluja.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.